lagen wesentlich an der weltweiten Verbreitung dieses Phänomens und seiner Kontextualisierung innerhalb der Hip-Hop-Kultur beteiligt. Während sich die Kunstszene von Beginn an für das Graffiti interessierte, war es auf politischer Ebene als Straftat deklariert, die in der Beschädigung fremden Eigentums liegt. In Brasilien ist ein vollkommen anderer Umgang zu beobachten. Generell wird unterschieden zwischen Pichação, der brasilianischen Form des Tagging, und Graffiti in Form von großformatigen, figürlichen und abstrakten Murals, also Wandmalereien. São Paulo ist sowohl in der nationalen als auch in der internationalen Szene Zentrum und Verdichtungsraum. Pichação ist mit der Invasion des Graffiti-Writing in New York durchaus vergleichbar. Die Typografie hingegen ist einzigartig. Von Heavy-Metal-Plattencovern der Bands AC/DC und Iron Maiden inspiriert, entwickelten Jugendliche in den 80er Jahren eine Art Runenschrift, die São Paulos Hochhäuser seither wie ein unendliches Netz aus Lettern überzieht. Während Pichação in Brasilien sowohl aus politischer Sicht als auch unter den Bürgern verpönt ist, sind die Graffitis der in unserer Ausstellung präsentierten Künstler nicht nur Teil der visuellen Kultur ihrer Städte, sondern, und das trotz ihres enorm kritischen Potenzials, eine mittlerweile mehr oder weniger tolerierte Kunstform. Aufgrund der bis 1985 andauernden Militärdiktatur kamen die ersten Informationen über die US-amerikanische Szene mit Verzögerung ins Land. In den 80er Jahren waren in São Paulo Schwarz-Weiß-Kopien der von Henry Chaffon und Martha Cooper herausgegebenen Fotobände Subway Art und Spray Can Art zu den Anfängen der New Yorker und europäischen Graffiti-Szene im Umlauf, auf die irgendjemand die Farben der dort abgebildeten Graffitis geschrieben hat. Keiner weiß mehr genau, wer das war, aber das wurde da rumgereicht und wirklich gefressen, diese Informationen. Zudem stellten die Graffiti- und Hip-Hop-Filme der 80er Jahre auch in Brasilien eine wichtige Quelle dar. Vice, Sveto und Chinho, mit denen die Ausstellung hier in Frankfurt zeitlich einsetzt, gehören zur ersten Generation der Jugendlichen, die nach dem Ende der Militärdiktatur mit ihren Malereien auf die Straße drängten. Aus Mangel an Material verwendeten sie neben den sehr viel teureren Spraycans Fassadenfarben, mit der sie noch heute arbeiten und die den malerischen Charakter ihrer Graffitis maßgeblich prägt. Auch formal und inhaltlich emanzipierten sie sich schnell vom amerikanischen Vorbild. Ihre Bilder enthalten kaum Schrift, Inhalte vermitteln sich über eine Formsprache, die mit der Gesellschaft in Dialog tritt und gleichsam aus ihr schöpft. Was zunächst in einer Bewegung erschien, zeichnet sich durch eine ausgesprochen individuelle Auseinandersetzung jedes Einzelnen mit der Sprache aus. Diese drückt sich nicht nur im jeweiligen Style, so nennt man die Handschrift des Graffitis, sondern durch einen eigenen konzeptuellen, politischen oder historischen Ausgangspunkt aus. Autorschaft, Originalität und Handschrift sind in der Graffiti-Szene eine sehr viel traditionellere Bedeutung zuzuordnen als in der Kunstgeschichte seit den 60er Jahren. Das den Schriftzug ablösende Bild wird selbst zur Signatur, die den jeweiligen Autor aus der Vielfalt anderer Graffitis, abhängig und identifizierbar macht. Innerhalb einer von Freiheitsdrang und Vielfalt geprägten Szene ist Kategorisierung nicht nur unmöglich, sondern auch unerwünscht. Seit meinen ersten Treffen mit den Künstlern wurde klar, dass eine Geschichte der brasilianischen Street Art nicht mit einer Stimme zu erzählen ist, sondern vielmehr diejenigen zu Wort kommen müssen, die Teil der Szene sind. Aus diesem Grund haben wir die App entwickelt, die nicht nur die Besucher hier durch den Stadtraum navigiert, sondern wir zeigen dort in 11 Künstlerfilmen, also einzelnen Filmen von jedem Künstler, den Ursprungsort dieser Kunst und den Wirkungsraum der Künstler. Diese Filme haben wir gemeinsam in São Paulo und in Rio gedreht und die Künstler sind da mit mir durch ihre Straßen gelaufen und haben mir die Arbeiten dort gezeigt. Jetzt können wir diese Präsentation anmachen. Weil wir fangen jetzt gleich auch mit bewusst den unterschiedlichen Orten, aber ich will trotzdem kurz hier kurz in jeden Künstler einführen. Chinho, der die Fassade des alten Polizeikommissars die Anfang der 90er Jahre in Kirchenblättern und auf Konserven groß nachgedruckt wurden. Cinius Bilder sind ein weiteres Medium ihrer Verbreitung. Von dem konkreten Hintergrund haben sie sich insofern weiterentwickelt, als dass die abstrahiert gemalten Figuren zu einem zeitlosen Sinnbild von Einsamkeit und Isolation geworden sind, an denen die laute Stadt vorbeizieht. Sesau malt blaue Arabesken. Er hat mir aber selbst gesagt, dass ich das unbedingt Flop nennen soll, aber ich benutze es heute als Beschreibungsbegriff. Sesau malt seinen Flop in den entlegenen, ärmsten Gegenden von Paulus und in der Kanalisation. Die wiederholte Variante der abstrakten Figur verleiht ihm eine eigentümliche Form von Schönheit. Der Künstler nutzt die mediale Aufmerksamkeit und die Dokumentation seiner Arbeit, um auf diese Missstände, wie beispielsweise in der Favela do Moinho, die Ende 2011 reißflächig abgebrannt ist und mitten in São Paulo liegt, aufmerksam zu machen. Die abstrakte Figur wird zu einem Vermittlungswerkzeug ihres Anbringungsortes. Das Arbeiten im Untergrund haben wir in unserer Frankfurter Arbeit konzeptuell gefasst, indem er seinen Flop an der Decke des Fassadens der Schirn angebracht hat, nimmt er den gesamten Rahmen ein, den Ursprung, das üblicherweise ein Künstler hat, wenn er innerhalb der Galerie ausstellt. Und da geht er eben auch vom Untergrund dran und auch an einen Fassadenteil der Schirn, die ja schon oft Kunst an sich hatte, der bisher ja unbeobachtet war. Da seine Arbeit in der Kanalisation in Beziehung zum Wasser stehen, hat er eine zweite Arbeit in der Fußgängerunterführung an der Untermainkalkbrücke angebracht, also genau am Main. Gerade in Brasilien zeichnet sich Graffiti durch einen dialogischen Charakter aus und gewinnt damit eine Nähe zur Volkskunst, die in Spiros Bildern ganz konkret durch ihren Bezug zur Literatura del Cordel deutlich wird. Die im Nordosten Brasiliens seit dem 17. Jahrhundert erscheinenden Heftchen, deren Umschläge mit Holzschnitten illustriert sind, beinhalten fantastische und absurde Geschichten. Durch den Einbezug zeitgeschichtlicher Geschehnisse sind sie zudem historisches Dokument und durch ihre Verbreitung Massenmedium zugleich, und zwar für das einfache Volk. Ausgangspunkt von Spetus Frankfurter Arbeit auf der Giebelwand der Matthäuskirche ist eine selbstgeschriebene Kordelldichtung über einen Tag im Leben eines Motorboys. Die Paulista, also die Bewohner São Paulos, bezeichnen mit diesem Begriff die unzähligen Motorradkuriere, von denen viele auf ihren Fahrten durch die verkehrsdichte Stadt ums Leben kommen. Die den Alltag bestimmende Problematik wird in eine absurde und skurrile Geschichte übersetzt, die den Kurier zum Todesboten selbst macht. Jetzt dieser Zusammenprall von volkstümlicher Tradition und Großstadtalltag findet in den Collagen Febe Calaveras, die ihre Arbeit am Portal der Deutschen Bank installiert hat, durch die Materialwahl Ausdruck. Vor dem Werbeverbot in São Paulo im Jahr 2007, also in São Paulo gibt es keine öffentliche Werbung mehr, stellen die Reklameplakate ihre Interventionsfläche dar. Mittlerweile druckt sie die Buchstaben selbst und fügt diese zu großformatigen Monstern zusammen, die den mexikanischen Alibreyes von touristischen Pappmaché-Figuren gleichen. Graffiti steht hinsichtlich der Verbreitung seit Beginn in Beziehung zur Werbung, wenn auch in einer kritischen Distanzierung von Kommerz und Kapitalismus. Durch die Wiederholung des gleichen Schriftzugs und Motivs schreibt sich das klassische Graffiti einer markenreich individuelle Kultur der Stadt ein. Dabei spielt nicht nur die Bedeutung der Wörter, sondern ihre visuelle Prägnanz eine, wenn nicht die wesentliche Rolle. Die Verschiebung des Verhältnisses von Schrift und Bild wird in Febe Calaveras Arbeit augenscheinlich. Die einzige Funktion der Buchstaben ist ihr physischer Anteil an dem zusammengesetzten Tier. Der Tupi angelehnten Figuren tragen zwar traditionellen Schmuck, außerdem jedoch Businessanzüge, halten Nike-Schuhe in den Händen oder die von den Graffiteros genutzten Malerrollen. Die Inkorporation des Fremden wird seltsam deplatziert. Die Figuren sind auf der Suche nach einer Identität, die durch die Vielfalt der Einflüsse schwer zu fassen ist. Mittlerweile malt Munker seine mit den Symbolen der globalen Konsumkultur ausstaffierten brasilianischen Bildfiguren auf der ganzen Welt. Die Herkunft seiner Bilder findet in der Frankfurter Arbeit konkreten Ausdruck, dass sie in Brasilien ihren Anfang nimmt. Dieses Bild, was Sie hier sehen, hat Munker in Cambuci letzte Woche gemalt. Und wir haben das jetzt hier in die Rotunde im gleichen Maßstab montiert. Und dieses Bild ist der untere Teil seines Bildes, was er hier auf der Brandwand in der Lederstraße vorwirft.
Ja, das war jetzt schon der Anfang. Die Kuratorin Caroline Köchling hat über die Ausstellung Street Art Brasil gesprochen. Das ist eine Ausstellung mit Interventionen im Frankfurter Stadtraum. Und es geht jetzt weiter in dieser Sendung eben mit einer Busfahrt und auch kurz einem Gespräch mit dem Verkehrsdezernenten, der auch mit daran beteiligt war, im Grunde diese Art von Street Art in Frankfurt zuzulassen. Okay, bis gleich. Hier am Mikrofon im Studio für die Zerherrschaft.
Sorten rein getrennt werden und entsorgt oder zu wieder.
Das war so vermischt, das passt. An manchen Stellen, wo zum Beispiel dann Menschen, die morgens zur Arbeit fahren, aus den S-Bahnen nicht mehr rausschauen können, weil alles zugesprayt ist und oft mit einer wenig künstlerischen Anmutung, dafür habe ich dann weniger Verständnis. An der Friedensbrücke, das mittlerweile an einer anderen Stelle in der Stadt nochmal fortgesetzt wird. Also wir haben heute ein wesentlich unverkrampfteres und selbstverständlicheres Verhältnis dazu, wobei ich nicht verhehlen will, dass es natürlich an anderen Stellen auch durchaus die Probleme gibt, beispielsweise im Bereich der S-Bahn. Ich sage auch durchaus, dass ich an manchen Stellen, wo zum Beispiel dann Menschen, die morgens zur Arbeit fahren, aus den S-Bahnen nicht mehr rausschauen können, weil alles zugesprayt ist und oft mit einer wenig künstlerischen Anmutung, dafür habe ich dann weniger Verständnis dafür. Und das wäre meine Hoffnung jetzt genau an die nächsten Wochen, dass eine Auseinandersetzung auch darüber stattfindet, dass wenn ich für mich das Recht in Anspruch nehme, auch den öffentlichen Raum mit meiner Street Art zu gestalten, dass das dann was anderes ist als manche Tags und manche Sprayer-Geschichten, die dann doch oft sehr hilflos sind und mit dem, was wir heute hier sehen, sehr wenig zu tun hat.
Ja. Wobei es ist ja jetzt nicht unbedingt eine Beeinträchtigung, wenn jetzt ein Bild an einer S-Bahn gemalt wird. Beeinträchtigender für viele ist, dass es zu viel Werbung in der Stadt gibt. Flächen, die tatsächlich für schlechte Werbung, für kommerzielle Kultur genutzt wird, anstatt sie tatsächlich Jugendlichen zu stellen, die genau diese Tätigkeiten brauchen für neue Arbeitswelten, die sich zum Beispiel in der Spieleindustrie ergeben. Dafür sind solche Flächen wichtig, die Leute sich ausprobieren können. Man
genau.
Benötigt eigentlich Schritte, dass es keine Werbung mehr in der Stadt gibt, dafür aber freie Flächen, um kreative Potenziale zu entfalten. Wie kann das, ich meine, Sao Paulo wäre doch dafür ein gutes Beispiel, dass man genau diese Werbeflächen in der Stadt jetzt hier auch einfach weg eindämmt. Die Stadt hat genug Geld, man braucht das nicht als Marketingaktion, dass man tatsächlich nur für Spekulationen von der Werbung macht, aber nicht für die Kreativen.
Das wäre nun die komplette Gegenthese. Da würde ich ein paar Fragezeichen anmachen, weil wenn die Stadt zu viel oder so viel Geld hätte, wie Sie sagen, dann hätten wir nicht die Finanzierungsprobleme an allen Ecken und Enden. Wir haben in Frankfurt eine durchaus schwierige Finanzierungslage. Und deswegen würde ich mich an dem Punkt darauf konzentrieren wollen, gemeinsam mit meinen Kollegen im Magistrat genau für unsere Frankfurter Street-Art-Künstler, die wir hier nämlich auch haben, diese zusätzlichen Flächen zur Verfügung zu stellen, nun die Werbung komplett in Frankfurt zu bieten, das wäre mir ein Schritt zu weit.
Ja.
Yeah, you started with a specific name. It was like Cobalt, is it right?
Habit.
Pardon?
Habit.
Habit. Habit.
Yeah, but I'm not Habit. I'm Spiegel.
Okay.
Yeah, oh, you mean Cobalt.
Cobalt.
Yeah, he was Cobalt, but when he started to do the regular graffiti and create a new style, he started to use his own name. Because in graffiti, people used to use nicknames.
Yeah.
That's why.
And how is now your impression of Frankfurt? Here it is much more difficult to put graffitis in the
No, it's different. I believe every place is different. Yeah, and in Brazil, especially in São Paulo, the graffiti essentially was different because we don't have information enough.
Yeah.
So we create almost from the zero, just using the imagination.
Yeah.
That's why it was so much more freedom to create.
Yeah.
It was not like normal graffiti or American graffiti to follow the rules, you know?
Yeah.
We just start and do whatever we want to do.
Yeah. So, and when did you exactly then started?
8-5.
8-5.
Yes.
So, and what was your idea then doing this, going into the public writing?
It was like a passion. When I saw in the movie, Graffiti, was like first love, you know. And then 1 week after see the movie, I was doing graffiti. I never stopped.
And now, is it becoming more commercialized in Brazil?
Yes, it is.
As I know, it's really expensive sometimes to get
some to
works.
Buy a canvas. Yes, exactly.
Also, if the honoraries
are... Yeah, because now it's part of the art market, so the price is getting higher.
Yeah. And which one is now your work, if it's not this one?
On the church.
On the church there.
Yeah.
Okay.
And I made the history about the motor boy.
Genau. Okay.
Yeah.
That's the motor boys who are dying on the streets.
Yes.
For example. And missing children is then another word.
Chinho.
Chinho. Okay. Chinho. This is Chinho. Okay. Thank you very much. Yeah, you started.
Ich sage dem mal, ich muss mal immer irgendwo verraten, was ich SFG und da und so.
Also der Reiseleiter ist auch da, der Bus hat ist losgefahren. Also wir sind jetzt in dem Bus ein bisschen weniger Leute, weil der andere Bus ist schon komplett voll. Aber wir haben jetzt eine ganz exklusive Möglichkeit, einmal durch die Stadt zu fahren und gewisse Punkte der Ausstellung sozusagen live und während sozusagen in der normalen Benutzung im Stadtverkehr zu sehen. Insgesamt ist es so, wir haben 14 Arbeiten, also die Ausstellung hat insgesamt 14 Arbeiten von 11 verschiedenen Künstlern. Also es gibt sozusagen manche Künstler, die mehrere Arbeiten gemacht haben und auch ein Werk, was zwei Künstler gemeinsam gemacht haben. Wir haben 4 Arbeiten an der Schön selber und werden jetzt nochmal 7 Arbeiten im Stadtraum anfahren. Das heißt, dann haben Sie 11 gesehen, es gibt 3 Arbeiten, die Sie ja nicht gesehen haben. An der einen kommen wir vorbei, wir können es aber nicht sehen, weil es unter uns sein wird. Und zwar ist es eine Arbeit an der Untermainbrücke. Da sind sozusagen diese arabesken Strukturen, diese blauen Strukturen von Cezao, der auch sozusagen im Ausstellungsgang in der Schirn die Decke bemalt hat. Das ist eine, die wir nicht sehen werden. Die zweite, die wir nicht sehen, ist eine großformatige Brandwand in der Niederstraße im Bahnhofsviertel. Also die ist erst heute Nacht fertig geworden von Lunker. Ist aber damit der Verkehrsführung so komplex, da reinzukommen, dass wir da nicht dran vorbeifahren. Aber von Lunker haben Sie vielleicht die Arbeit gesehen, die in der Schirnrotunde sich sozusagen einmal erstreckt. Das ist ja dieses Gemeinschaftsprojekt, das er gesagt hat, er beginnt praktisch die Arbeit in Brasilien mit dem Sockelteil und führt die dann in einem anderen Land, also in dem Fall jetzt hier in Frankfurt, weiter aus. Also das gehört sozusagen zusammen. Und die dritte Arbeit, die wir jetzt auch nicht sehen können und werden, ist die U-Bahn. Also dieser U-Bahn-Zug von Onesto und Tinio gestaltet. Das ist ein U-Bahn-Zug der Linie U5. Die fährt zwischen Hauptbahnhof und Preungesheim. Und das Schöne ist, das ist nicht nur eine U-Bahn sozusagen, sondern die wird dann auch irgendwann zur Straßenbahn und verlässt sozusagen den Tunnel. Und das ist eben diese Gemeinschaftsarbeit. Die fährt ab seit Montag, fährt die auf den Schienen. Und ist für uns ein ganz schönes Aushängeschild praktisch für die Ausstellung in der Stadt. Wobei man muss dazu sagen, wir haben jetzt das nicht sozusagen mit unserem Marketing alles gebrandet. Also man wird vielleicht bei vielen Arbeiten gar nicht sofort darauf kommen, dass es sozusagen eine Schirnproduktion ist. Also es ist nicht so, dass wir sozusagen die Orte, an denen die Künstler ihre Tags und ihre Arbeiten hinterlassen haben, noch in irgendeiner Art und Weise großflächig mit irgendwie unserer Schirnwerbung gebrandet haben, sondern da war es wirklich so, dass die Künstler da ihre völlige Autonomität hatten und sozusagen sich austoben konnten. Insgesamt ist es so, dass sich auch die Künstler ihre Orte selber ausgewählt haben. Also wir haben natürlich Vorschläge gemacht, wir haben mögliche Orte eingeholt, wir haben sozusagen überlegt, was könnte inhaltlich ganz gut passen, was könnte die Künstler interessieren. Am Ende war es aber so, dass die Entscheidung bei den Künstlern lag. Aber insgesamt war es eigentlich so durch die Bank weg so, dass die Künstler alle die Orte gefunden haben, die für sie inhaltlich ganz spannend sind, für ihre narrativen Elemente oder die für sie einfach eine große Herausforderung waren oder die für sie, sag mal, vom Format her ausreichend waren. So, das jetzt die Untermainbrücke. Ich weiß nicht, ob... Na, man kann es nicht hier sehen. Das ist sozusagen der letzte Brückenpfeiler, also die letzte Unterführung. Da ist diese großflächige Arabeske versteckt. Also der Cezao ist auch so, dass er eigentlich seine Arbeiten immer entweder in Favelas oder auch in der Kanalisation an Orte bringt, die jetzt nicht so unbedingt die Aushängeschilder der Stadt sind. Insgesamt ist es so, dass eigentlich alle Orte im innerstädtischen Gebiet liegen und auch fußläufig erreichbar sind. Also wir haben verschiedene Führungen, Spaziergänge, Kuratorenführungen durch die Stadt die man alle so einigermaßen in 90 Minuten ganz gut ablaufen kann. Da ist natürlich die App der beste Wegbereiter, weil da gibt es sozusagen eine interaktive Karte, die einem auch jederzeit anzeigt, wo die nächste Arbeit zu sehen ist, wie weit man noch entfernt ist und wo man da hinkommt. Und das wurde auch schon erwähnt, wahrscheinlich wiederhole ich jetzt das eine oder andere zur Pressekonferenz, aber da ist es so, dass bei der App praktisch von jedem Künstler noch brasilianische Videos und Fotos vor Ort sind, dass man auch mal sieht, wie sozusagen die Arbeiten in Brasilien entstehen. Also jetzt fahren wir gleich auf die erste Arbeit zu. Also alle, die wollen, eher links und geradeaus schauen. Das ist die Arbeit von Onesto an einem Gebäude der Sparkasse. Also hier kann man schon ganz hinten sehen, die orangene Figur von Onesto. Onesto hat sich sozusagen hier diese Straßenflucht zwischen den Bankentürmen ausgesucht, hat da auch einen Banker dargestellt und ein kleines Sparschwein. Für ihn war das wichtig, dass man eben diese Flucht hat und eben schon sehr lang auf diese Arbeit zufährt und dadurch sozusagen auch in Interaktion mit der Arbeit gelangt.
Dieses Gebäude der Sparkasse steht ja schon seit Jahren leer.
Genau.
Und erstaunlich, dass es jetzt stattfindet, dass man dort etwas malen kann.
Wir haben uns auch sehr gewundert. Es gibt extrem viel Leerstand, was so große Gebäude anbelangt. Und da gibt es viele Werke, die leerstehen. Wir sehen gleich auch noch ein zweites Gebäude. Also hier sozusagen in Onestos Werken, er malt eigentlich immer denselben Art von Charakter. Und die tragen immer so ein bisschen auch so seine eigenen Gesichtszüge. In dem Fall sehen Sie da so ein kleines Spaßschweinchen unter dem Sparkassensymbol. Das musste dranbleiben und das wollte er dann einfach in die Arbeit mit einbeziehen. Er ist eben auch einer der Künstler, der gemeinsam sozusagen als gemeinsame Produktion mit Timio den Zug gestaltet hat. Und das Sparkassengebäude steht komplett leer und auf der Rückseite ist eine große Arbeit von Alexander Orion, an der wir jetzt danach vorbeifahren werden.
Und auf der Hand sieht man ein kleines Sparschwein, kann das sein?
Genau, unterhalb des Sparkassenzeichens.
Ja.
Kollege, was cool.
Er hat so eine Art Tupftechnik, könnte man sagen.
Ja. I like it. Das Das nächste Bild ist ganz interessant von Alexandre Orion. Der malt sozusagen mit dem Ruß der Stadt. Also er hat das, was die Caroline Köchling auf der Pressekonferenz beschrieben hat, er hat einen Tunnel oder er malt oft in Tunneln, indem er sozusagen den Ruß, der sowieso an den Wänden ist, wegwischt. Das heißt, er trägt gar keine extra Farbe auf, sondern reinigt den Tunnel nur an diversen Flächen und erzeugt damit eben sein Bild, was trotzdem von der Stadt am Ende dann entfernt wird. Bei der Arbeit, die wir jetzt gleich sehen, hat der Ruß aus Sao Paulo abgewischt, hat sozusagen dieses dreckige Wasser getrocknet und dadurch wieder den Ruß als Pigment zurückgewonnen und hat dann einen ganzen Sack voll von diesem schwarzen Ruß in seinem Reisekoffer nach Frankfurt mit dem Flugzeug geschmuggelt. Das hat er uns im Nachhinein erzählt, wo wir auch gedacht haben, okay, wenn der Zoll den Beutel mit schwarzem Staub da findet. Aber er hat es auf jeden Fall nach Frankfurt gebracht und hat dann hier mit diesem Ruß seine Farben angemischt, die er dann genutzt hat, um sein Gemälde gleich an die Hauswand zu setzen. Das ist also nur schwarz-weiß in verschiedenen Grautönen und ist sozusagen ein Teil von diesem Straßendreck aus Sao Paulo als Malgrund. Man sieht es da auf der linken Seite, das Werk entsteht praktisch an einer perfekten Position. Hier steht er sogar, glaube ich, nee, ist, oder doch? Da, wo er steht, kann man es erkennen, das ist dieser Buddha wirkende Demonstrant, genau hier auf der linken Seite. Wir kommen dann noch ein zweites Mal dran vorbei, auf dem Rückweg. Aber da gibt es eben ein ausgeklüngeltes System, an welcher Stelle wirklich diese zwei überkreuzt stehenden Ecken zu einem ganz normalen Bild erscheinen. Und das hat er hat sich sozusagen an dem Raster der Hauswand orientiert und hat das im Vorfeld konstruiert und berechnet.
Und wie viel Zeit hatten jetzt die einzelnen Künstler, diese Arbeiten umzusetzen?
Also die ersten Künstler sind ungefähr vor 3 Wochen gekommen. Mhm. Manche sind auch sehr kurzfristig gekommen. Also Nunca hat jetzt die letzten Nächte eher durchgearbeitet. Also je nachdem, die konnten sich das sozusagen frei einteilen. Mhm. Manche waren sehr schnell, manche haben sich erstmal auf die Stadt eingelassen, haben sich erstmal ein paar Tage in der Stadt umgeguckt, haben sich erstmal inspirieren lassen. Also das sind auch alles Arbeiten, die hier für die Ausstellung entstanden sind. Man kann ungefähr sagen, in den letzten 3 Wochen waren die hier. Es gibt einen Künstler, dessen Werk ist schon früher entstanden. Das ist jetzt das nächste, was wir sehen. Und zwar ist das der Ramon Guares. Und zwar der war Anfang des Jahres hier. Da haben wir zusammen mit der KfW-Stiftung eine Graffiti-Akademie gemacht. Die haben ihr großes Haus vor dem Abriss praktisch uns zur Verfügung gestellt. Und wir haben unzählige Schulklassen und Jugendliche und Kinder eingeladen, mit denen da vor Ort die verschiedenen Street-Art-Techniken zu lernen. Und da ist das Werk schon von Ramon entstanden. Der war also damals da und hat sozusagen als Lehrer auf dieser Street-Graffiti-Street-Art-Academy sozusagen die Inhalte weitergegeben. Und das ist der Einzige, der nicht jetzt hier ist und der auch nicht hier in den letzten 3 Wochen gearbeitet hat. Dadurch, dass die Arbeiten eben teilweise sogar erst heute Nacht fertig geworden sind und wir den Ausstellungskatalog mit Ansichten von allen Arbeiten hier in Frankfurt, natürlich darum geht es ja, schmücken und befüllen wollten, ist der Katalog in 3 Wochen ungefähr fertig. Wenn Sie da Interesse haben, geben Sie mir einfach Bescheid, dann können wir Ihnen da gerne ein Rezensionsexemplar schicken. Das ist kein Problem. Das Schöne an dem Katalog ist, der hat so ein Unikat-Cover. Es gibt einen Künstler, den Nunca, der hat praktisch einmal alle Bögen, wir haben die nebeneinander ausgebreitet vom Katalogcover mit seinem großen Tag, mit seinem Namen besprayt und dann haben wir diesen großen Bogen wieder in kleine Bögen aufgeteilt, sodass jetzt jeder Katalog ein eigenes Cover bekommt.
Ja. Und welche Auflage hat es dann? 300 oder?
Das ist eine kleinere Auflage, ich weiß nicht genau, ob es jetzt 1000 sind, also es ist eine riesengroße Fläche gewesen.
Ja.
Also ich glaube, es ist eine 1000er Auflage. So you will see the next wall from Ramon on the right side.
Und haben die Künstler auch so ein bisschen über ihre Lebenssituationen berichtet in Brasilien?
Also, ja, durchaus. Und es gibt, also da darf ich Ihnen auf jeden Fall die Filme empfehlen, yeah, weil wir die sozusagen aufgesucht haben. Also wir haben jeden Künstler in seinem Atelier, in seinem Barrio, in seiner Nachbarschaft besucht und sind mit ihm durch die Orte gegangen, in denen sie leben und arbeiten. Yeah. Da wird schon sehr viel deutlich, auch in was für einem Umfeld die arbeiten. Also man muss dazu sagen, das sind wirklich die Stars der Szene. Also sie sind auch international inzwischen sehr gefragt und so teilweise auch reisen sehr viel rum.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall so, dass sie alle, die wir jetzt hier ausgewählt haben, so zu der, zu den Stars der aktuellen Graffiti-Szene kommen.
Ja, ich habe auch gerade Herrn Hollein gefragt. Die Honorare dieser Street-Art-Künstler sind enorm hoch. Er meinte, das hätte alles Brasilien übernommen. Die Schirn müsste das, hätte das nicht bezahlen müssen, weil eine Hauswand kann schnell bis zu 60.000 Euro kosten. Die Frage ist, wie leistet man das dann?
Wie bitte?
Hat sich Brasilien da irgendwie geäußert? Also die
ich sag mal so, Brasilien macht ja, unternimmt enorme Anstrengungen für das Kulturprogramm. Also es gibt ja unzählige Ausstellungen in Frankfurt, im MMK, im Architekturmuseum, im MAC wird es eine Ausstellung geben, im Palmengarten, der Portikus. Also man merkt schon, dass die, dass denen diese Buchmessen.
Genau, die machen Schwerpunkt. Ein schamanistisches Ritual.
Oh, oh wow.
Brasilianischen
Künstlern. Dann,
also
man,
so
merkt,
und so weiter,
man merkt, dass sie da extrem, dass ihnen das sehr wichtig ist und dass sie das auch eben deswegen sehr bedeutend sponsern.
Ja. Aber er wollte nichts über Zahlen sagen. Also.
Ja, Zahlen. Wir reden lieber über Kunst als über Zahlen.
Wen könnte man da ansprechen von den Brasilianern? Was da? Aber in Brasilien selbst, als die Künstler besucht wurden, wurde auch nichts dazu gesagt. Also die haben jetzt nicht gesagt, wir machen dann nur mit, wenn Brasilien das und das bezahlt.
Nee. Also, da, wie gesagt, das, da könnte ich Ihnen Kontakt, hier auf der rechten Seite kommt das nächste Werk. Hier on the right side, wenn Sie hier ein bisschen langsamer fahren. Da müsste ich Ihnen Kontakt aus dem Kultusministerium geben. Ich weiß noch nicht genau, ob das so viel, ob die so schnell reagieren. Aber ich kann es gerne probieren, wenn Sie mir eine E-Mail geben.
Ja, jetzt für die Radiosendung ist es jetzt nicht so, entscheidend.
Aber ich meine, Brasilien ist momentan, die haben die Fußballweltmeisterschaft, die Olympischen Spiele,
Das
Buchmessenschwerpunkt. Also die machen gerade sehr viel, auch um sozusagen diese brasilianische Kultur in die ganze Welt zu tragen.
Genau.
Wir freuen uns natürlich darüber.
Ja, auch für Bildungsinitiativen wird auch extrem viel gemacht.
Ja.
Also da fließen ja wirklich hunderte Millionen, also nicht nur wie in Deutschland. Ja.
Vorne links. Hier sehen Sie so ein bisschen klassische deutsche Graffitis, die viel mit Typografie und Text und Buchstaben arbeiten.
Ja.
Und eben alle die Arbeiten, die wir jetzt haben, die haben, spielen damit, also ist eine ganz andere Bildsprache, ist auch eine ganz andere Herangehensweise, sehr viel künstlerischer, sehr viel bildlicher, auch sehr narrativ, also sie erzählen eher Geschichten, verbinden verschiedene Einflüsse und da geht es nicht nur um dieses, also da definieren sich die Leute eher über ihren Namen, also über ihren Namen, und bei den Brasilianern eher über ihren Style sozusagen, ihre Art. Also sie sind genauso unverkennbar. Man kann sie ganz klar zuordnen, jeder hat so seinen eigenen Style, aber es geht eben nicht so sehr, dass der Name in den Bildern präsent ist.
Ja, aber ich finde jetzt in der Auswahl, finde ich, hat das alles doch einen sehr naiven Charakter, also von dem, was man jetzt von den Brasilianern sehen kann.
Also es ist eine einfache Bildsprache, aber es geht natürlich auch darum, Graffitis und Street Art braucht so einen unmittelbaren Zugang. Es richtet sich natürlich an alle Mitbewohner der Stadt und alle Bürger und Passanten. Und die muss man auch schnell und leicht und direkt erfassen und verstehen können.
Genau, und es ist ja auch anscheinend erlaubter und geduldeter als in Frankfurt.
Ja.
Und in Frankfurt sind die Namen deshalb nicht zu lesen, weil es illegal ist.
Ja.
Und man muss natürlich seinen Namen irgendwie schreiben, aber so, dass man ihn eben nicht erkennt.
Ja.
Das könnte sich hier natürlich auch ändern. Das war auch meine Frage an Herrn Hollein. Warum wurde nicht mit Schulen kooperiert, sondern warum hat man Banken ausgewählt? Denn es gibt genug Schulflächen. Er meinte, sie hätten wirklich sehr viele Schulen bekommen können, die sich bereit erklärt hätten, dass dort gemalt wird.
Also wir haben ja vor allem mit den Schulen insofern kooperiert, als dass wir im Vorfeld Schüler, Schulklassen, Gruppen eingeladen haben. Auch im Laufe der Ausstellung wird es sicherlich auch sehr viele Kooperationen geben für Schulklassen, Schulführungen, Workshops. Aber jetzt als Fläche ging es uns eher nicht darum, welche Flächen und nicht welche Orte sich dahinter stellen.
Also er wollte die Banken haben.
Genau, klar, Frankfurt braucht die Türme, das sind die großen Symbole. Eine Schule hier mit der Fläche gab es einfach nicht so, dass wir irgendwie...
Doch, gibt es.
Okay.
Es gibt viele Schulen, die haben diese Flächen. Und
auch hier im Innenstadtgebiet?
Ja, natürlich. Okay. Und da haben wir auch schon versucht, Projekte zu machen. Und er meinte, es wäre möglich gewesen, mit den Schulen zu kooperieren. Mhm. Als wir angefragt haben, ging es nicht, weil...
Wofür haben Sie dann angefragt?
Für ein Projekt letztes Jahr, also da ging es mit portugiesischen Künstlern. Aha. Und das war denen dann zu kompliziert, wenn man nicht weiß, was passiert, wenn ein Haus saniert wird, etc.
Okay. Okay.
Dabei sind es genau die temporären Flächen, bevor ein Haus saniert wird, die man nutzen könnte. Da wäre es natürlich sinnvoller für die Schüler, ist es doch interessanter, wenn ihre Schule bemalt wird und nicht, wenn man irgendwie einen Workshop besucht.
Ja, ja.
Unter anderem.
Ah, Hotel. Wenn Sie vielleicht da vorne eher sich ein bisschen rechts halten könnten, weil das nächste Werk ist an der Kirche. Kommt Sie da rüber? Ja? In der Fassade und da ein bisschen lang.
Da vorne links ablegen.
Ja, geht das nicht?
Naja, man könnte dann wieder links.
Also, das nächste Bild ist auf der rechten Seite die Fassade der Matthäuskirche von Spetow. Und bei Spetow ist es so, er erzählt praktisch Geschichten in seinen Werken und in dem Fall ist es eben diese Geschichte von den Motorboys aus Sao Paulo. Also er hat sozusagen eine Geschichte dichten lassen, deren Inhalte er dann sozusagen hier auf diesem Kunstwerk wiedergibt. Und da haben wir auch schon, also am Sonntag wurde das Bild der Gemeinde vorgestellt und die waren alle sehr begeistert. Also das könnte ein Ort sein, der uns auf jeden Fall auch länger erhalten bleibt, hier auf der rechten Fassade.
Sind die anderen Arbeiten nur für die Dauer der Ausstellung jetzt geplant oder länger?
Also wir haben das allen offen gelassen.
Ja.
Also wir haben sozusagen jedem Kooperationspartner was vertraglich zugesichert, dass wir die auch wieder aufräumen, die Flächen.
Mhm.
Jetzt hier nochmal ein Werk auf der rechten Seite.
Ja.
Fassade des Polizeipräsidiums, das ist Tinio mit seinen Geschichten der vermissten und entführten Kinder, die man oft so ein bisschen im Stadtraum suchen muss.
Und auf welche vermissten Kinder bezieht sich das? Auf die Militärdiktatur?
Das waren so allgemein in den 90er Jahren, war das eine Zeit lang in Brasilien so gängig, dass man Vermisstenanzeigen auf Supermarktprodukte gedruckt hat, um die noch breiter zu verteilen. Und das waren sozusagen aus verschiedensten Gründen, also entführte, vermisste, verschwundene Kinder. Das hat jetzt nicht unmittelbar mit der Militärdiktatur zu tun, die dann zu dem Zeitpunkt auch schon vorbei war.
Machu Picchu, esses lugares para mim são diferentes. A gente quer, eu estou programando uma viagem agora para...
Ah, ele quer ir pro Acre.
Eu quero ir para a Amazônia e Acre, fronteira com o Peru.
Nossa, mas eu acho legal.
Não, é que eu tenho contato.
Como é que tem mosquito que não tem lugar nenhum?
Chama o Léo, Léo, eu já chamo o Léo.
Léo, do you want to go to Amazônia?
Comigo. For me.
Ja, wir sind noch eine große Blockparty in der Schirn. Also wir nutzen
genau, die Eröffnung, das habe ich gerade auch überlegt. Wie geht die eigentlich denn? Also,
es ist so, wir haben praktisch, eigentlich spielt sich alles in der Schirn ab. Natürlich hat man da vor Ort die Möglichkeit, einen Stadtplan zu bekommen und sich selber nochmal auf den Weg zu machen, um Spaziergänge zu machen oder die App runterzuladen. Eigentlich ist es aber eher ein Straßenfest. Also wir wollten so ein bisschen, wir haben brasilianische Musik da, die haben eine ganz spezielle Art, Bailey Funk, das ist so eine ganz spezielle, sehr brasilianisch geprägte Art von einem schnellen Funk-Hip-Hop. Und da wird es auf jeden Fall Musik geben, wir werden brasilianisches Essen sozusagen kochen und es wird eher so von der Stimmung her wie so eine Blockparty, Straßenparty.
Ja, aber dann im Schirn, weil da ist ja die riesen Baustelle, also da...
In der Rotunde?
Ja, okay.
Und links und rechts sozusagen auf den Treppen um die Baustellen rum.
Ja. Und können Sie zu der Ausstellung, die am 1. Oktober eröffnet wird, auch etwas sagen? Also,
ja, also da geht es um Brasiliana, ist der Titel. Ja. Das sind oder brasilianische Installationen von 1960 bis heute.
Ja.
Da geht's, vielleicht kommen wir vorbei, wenn wir das jetzt verpassen, aber da geht es darum, dass in Brasilien hat sich eigentlich so seit den 60er Jahren eine ganz spezielle Art von Installationskunst herausentwickelt. Das ist praktisch eine Art, die weggeht vom Auge, also und auch weggeht vom klassischen Bild, sondern eher so den Betrachter mit allen Sinnen anspricht. Also es sind ganz großformatige Rauminstallationen, in die der Betrachter sozusagen eintaucht und über einen Geruch oder Akustik oder die Sinnetasten sozusagen partizipatorisch eingebunden wird. Und das ist ein ganz spezifisch brasilianisches Element, damit ist auch so ein bisschen so eine, sag mal, Emanzipation von einer europäischen Kunstgeschichte, die da stattgefunden hat. Und wir haben sozusagen einen Parcours von 7 Räumen, die man durchschreitet, von 7 verschiedenen Künstlern, die sozusagen jeder einen großen Raum in so eine Totalinstallation entwickeln. Das ist praktisch das Pendant zu der Ausstellung, die sich in den Stadt bezieht in der schönen Galerie. So the next one is Fefe on the left side. Hier auf dem Deutsche Bank-Turm gibt es dieses große Eingangsportal und da hat sie ihr Monster-Painting drauf plakatiert. Sie ist die Einzige, die sozusagen nicht gemalt hat, nicht gesprayt hat, sondern sie hat geklebt, also plakatiert. Was sie ursprünglich aus Plakaten genommen hat, die sie als Arbeitsgrundlage genommen hat, jetzt mit selber mitgebrachten, ausgedruckten Buchstaben zu so einem Monster-Painting zusammengeführt. Was auch ganz interessant ist, dass viele der brasilianischen Street-Künstler, Street-Art-Künstler nicht nur mit Spraydosen arbeiten, sondern damals, als es angefangen hat, gab es noch gar nicht so viele Spraydosen in Brasilien. Oft sind die noch gar nicht da oder waren sehr teuer. Deswegen haben die mit Wandfarben gearbeitet. Und auch mit Rollen und Pinseln. Das kann man natürlich nur, wenn es nicht so schnell gehen muss. Wenn es praktisch geduldet ist. Hier noch ein bisschen langsam fahren könnten.
Und wurde das jetzt auf Glas dann geklebt?
Genau,
oder?
Auf Glas.
Ist das dann eine Glasarbeit, die von der Deutschen Bank dann übernommen wird? Oder?
Die wird auch wieder entfernt. Und das ist so bei den Arbeiten, wenn die einmal entfernt sind, kann man die nicht irgendwie noch konservieren oder aufheben. Die wäre auch viel zu groß für so ein Depot. Aber auch die Kooperationspartner, die wussten nicht, was bei ihnen kommt. Also die haben sozusagen keinen Einfluss geübt auf die Künstlerwahl oder die Motivwahl. Das war uns auch ganz wichtig. So, hier an der linken Seite. Wenn Sie jetzt gleich nochmal rechts gucken, kommt nochmal der meditierende Demonstrant von einem anderen Blickwinkel. Nächste Arbeit ist auf der Hauptwache. Das ist die Bodenarbeit, das ist auch die letzte vom Rundgang. Und, aber auch die größte Arbeit von der Fläche, von der Bodenfläche. Also die hat jetzt, im Endeffekt, muss man sich das vorstellen, die ist 900 Quadratmeter groß, die Arbeit. Die Arbeit an der Hauswand war 800 Quadratmeter. Also in dem Rahmen bewegen sich praktisch die Arbeit. Bei der Hauptwache war es so, es gab so eine wandernde Baustelle, weil man praktisch den Platz nie komplett absperren kann und darf. Haben wir uns sozusagen mit dem Dezernenten, haben wir uns eine Möglichkeit überlegt, dass er praktisch so wie so eine Art kleine Mini-Baustelle um sich rum hatte,
genau,
mit der er immer umgezogen ist.
Und das ist jetzt komplett auf der Hauptwache. Also,
Also es zieht sich praktisch einmal über diese, das war ja früher eine Straße, da ist das jetzt eine Fußgängerzone, über diesen Weg zieht sich das.
Genau.
Das ist ganz schön, weil wir haben ganz schöne Fotos von der Kirche direkt gemacht, die da ist.
Ja.
Und sozusagen, das sind so Geister und Schatten, die sich praktisch, also er arbeitet eigentlich, seitdem er sozusagen den offiziellen Tod seines alter Egos verkündet hatte, arbeitete er mit diesen Geistern und Schatten, also auf dem Boden. Vorher war er ein klassischer
Graffiti. Und wie war sein Name nochmal? Kobalt oder sowas in der Art?
Da müsste ich nochmal die Caroline fragen.
Okay.
Aber irgendwas mit C, ja.
Also sie hat es auch gesagt.
So, ich komme schon wieder raus. Ja, ist das schwierig?
Doch, man kann da rechts abbiegen.
Ja, man kann rechts abbiegen, kann man mit PKW oder so. Ja. Bus ist das. Da ein
PKW steht, dann fliegt er dann. Wollt ihr
trotzdem kuschieren? Ich kann auch vorher aufsteigen. Oh. Aber in der Katharinenkirche ist doch meistens genug Platz.
Ja, so ungefähr.
Let's run. Let's run.
Aber das ist sicherlich eine Verführungs- also Das muss jeder für sich entscheiden, ab welchem Moment er da noch immer diese Art.
Bei den anderen
Voilà, das war eine Sendung über Street Art Brasil in der Schirn Kunsthalle. Dieses Street Art Brasil, dazu gibt es auch ein Rahmenprogramm, unter anderem, die Ausstellung läuft vom 5. September bis 27. Oktober. Unter anderem gibt es auch Kuratorenführungen mit Caroline Köchlin und es gibt auch eine Expertenführung mit Julie Marcelino. Sie forscht über brasilianische Formen des Graffiti unter anderem. Das wäre am 17. September 19 Uhr. Und die nächste Sendung Anfang Oktober ist dann freitags So Magic. Da geht es dann mit Angelo Lutz, Cleverson de Oliveira und Beatrice Steimer über das Projekt So Magic, Mystics of the Pinelands, das in Kaben stattfindet. Und zwar ist da Eröffnung am 28. September. Man findet da weitere Informationen unter Leonhard, die Kulturprojekte. Okay, im Studio verabschiedet sich Felice Herrschaft. Bis bald. Ciao. Thank you.